Florian Homm gehörte zu den erfolgreichsten Fondsmanagern auf diesem Planeten. Steinreich. Geld war alles und er hatte alles. Privatflugzeuge, Yachten, Sportwagen, Frauen. Dann kam die Zäsur, gesiebte Luft. Seither ist alles anders und Florian Homm interessiert sich für Geld nur noch nebenher, um damit zu wirken, zu arbeiten, karitativ tätig zu sein. Florian Homm ist inzwischen spirituell. Was ist da passiert? Ich versuche das in diesem Gespräch herauszufinden. Florian Homm, Baujahr 59, Großneffe des Versandhausgründers Josef Neckermann, stimmt das?
Ja, richtig.
Macht das was mit einem, wenn man so einen Namen im Hintergrund hat, dass man sagt, da muss ich aber mindestens so erfolgreich sein wie der Herr Neckermann?
Also es war ein extremes Leitmotiv. Da auch diese Messlatte hat mich interessiert. Hatte überhaupt keinen anderen Glauben als fördern, fordern in der Familie. Ich war so ein bisschen so der Rising Star, der erst in Harvard gelandet ist. Untypischerweise ins Geldgeschäft gegangen. Aber mein Kopf war, der Mann hat ein interessantes Leben geführt. Lebensintensität von Sporthilfe bis zu arisierten Unternehmen vorher. Und ich habe mir nur eins überlegt, irgendwann mal so mit 19, warum brauche ich da 30.000 Mitarbeiter, um einen Konzern zu haben? Müsste doch mit 100 gehen, ja. Und eine Milliarde ist auch eine runde Summe. Ja, also das ging mir wirklich früh durch den Kopf. Mhm. Und Lebensintensität bedeutete natürlich, dass das Kernprinzip Josef Neckermanns war, Zweitbeste ist der größte Verlierer, weil mit etwas mehr im Push wäre er Erster geworden. Mhm. Und das habe ich dann auch relativ krass durchgezogen, sogar als Diplomat, jetzt als Autor, ja, komischerweise als Finanzinfluencer und früher im Hedgefondsgeschäft und als Investmentbanker.
Herr Homm, wir werden in diesem Gespräch auch über Geld reden, aber das wird nur einen kleinen Teil dieses Gesprächs ausmachen, weil dass Sie mit Geld umgehen können und erfolgreich sind, das weiß jeder, der sich mit Ihnen beschäftigt und der sich ausschließlich für Geld interessiert. Aber Sie sind ja auch jemand, der von sich behauptet, dass er ein gläubiger Christ ist.
Absolut.
Und der auch einen YouTube-Kanal betreibt, wo er sich nicht nur zu Geld äußert. Sie geben Tipps schon für Leute, die sagen, was hat denn der Herr Homm zum Thema Geld zu sagen? Der hat natürlich was dazu zu sagen, weil das ist seine Leidenschaft.
Klar.
Aber ich finde es sehr interessant, deswegen haben wir Sie eingeladen, weil Sie sich zu vielen Dingen äußern, wo ich denke, da muss ja mehr da sein. Und das ist mir natürlich klar, dass der mehr ist.
Endlich mal nicht nur Geld. Es ist erfrischend.
Ich möchte zwei, drei Sätze nur hier mal kurz runterrattern für alle, die Sie nicht kennen sollten. Sie waren Deutschlands bekanntester Hedgefondsmanager. Sie waren dreimal Europas Hedgefondsmanager des Jahres, zum Beispiel 94, dann bester US-Spezialfondsmanager. Sie waren laut US-Dollar Milliardär, also gehörten zu den reichsten Deutschen überhaupt mit 967 Millionen. Das ist eine unüberschaubare Summe, aber Sie haben Ihr erstes Unternehmen mit 18 gegründet, mit $5.000, die Sie gespart haben. Erste Frage an Sie. Wie sind Sie zu diesen $5.000 gekommen? Was haben Sie getan, um das zu ersparen? War das ein Geschenk oder waren Sie irgendwo bei Bosch am Band?
Nee, es ist wirklich funny, das geht ja komplett unter. Ich habe zwischen 12 und 18 jeden Sommer auf dem Bau gearbeitet. Da gab es noch so eine Lohntüte mit D-Mark und Münzen. Und da kam so einiges zustande und ich fand auch, dann gab es eine Auszeichnung, wenn ich nur Einsen habe im Zeugnis, gibt es nochmal 200 obendrauf und so weiter. Und da kam sowas zustande. Ich habe auch andere Jobs gemacht, ja. Ich wollte unabhängig sein, so schnell wie möglich. Ich wollte nicht erpressbar sein in einer Familie, wo das Geld Erpressungspotenzial hat.
Schön, dass Sie das Wort Geld und Erpressung und Familie, dass Sie das alles in einem zusammenbringen. Aber das heißt, Sie waren schon fokussiert und ehrgeizig und sagen, das will ich und ich bin auch bereit, für die 5.000, mit denen ich etwas vorhabe, auf Dinge zu verzichten, die ich auch gern hätte.
Hundertprozentig.
Mhm. Was waren das für Dinge?
Leistung zu machen. Das heißt halt, keine blödsinnigen Bravos oder sowas zu kaufen. Das bedeutet jetzt nicht ein Tuner fürs Mofa und so ein Kram oder Geld verplempern für irgendwelche Jeans oder damals waren Parkers angesagt, weil wollten alle Che Guevara machen und so ein Kram. Null Interesse gehabt.
Sie haben gesagt, ich möchte das Geld haben, um mich dann selbstständig zu machen.
Das ist ein Grundstein dafür, frei zu sein wirtschaftlich. Mhm. Das war mein Plan, weil ich hatte es erlebt bei meiner Schwester zum Beispiel, wie die sich dann entschlossen hatte, Psychologie zu studieren anstatt Jura. Auf ihrem Mund alle Studienmittel eingeschränkt. Dann durfte die gerade mal in der Bar arbeiten, ja, um sich durchs Studium zu füttern. Ja. Und sagen, ich lasse mich von niemandem erpressen. Ich schulde niemanden etwas so schnell wie möglich.
Mhm. Sie sind, das habe ich auch gerade im Vorgespräch mit meinem Redakteur erlebt, Sie sind ja als Ex-Basketball-Junior-Nationalspieler jemand, der sich gerne sportlich auch betätigt hat, jedenfalls lange. Ja. Er ist ja auch ein Basketballer, der Redakteur, der sich um die Betreuung gekümmert hat. Es gibt auch Bilder davon, wo Sie denken, warum spielt der Mann nicht in der NBA? Welches Verhältnis hatten Sie zu Sport und dort zu glänzen durch körperliche Leistung?
Also ich finde, das ist vorteilhaft, auch als Unternehmer, wenn man sich echt abfordert sportlich. Das kann aber auch was anderes sein, kann auch Computerschach sein, irgendwas anderes noch, außer akademisch. Dann hat man ein anderes Durchsetzungsvermögen. Und bei mir hat es nur Klick gemacht, das ist eine funny story eigentlich. Ich hätte an absolut den größten Universitäten Amerikas Basketball spielen können, dann wäre ich schon Profi gewesen.
Mhm. Das Talent war da.
Ja, definitiv. Zweifelsohne.
Wie groß sind Sie?
2 Meter, aber es ist egal. Ich bin der drittkleinste in der Nationalmannschaft. Mhm. Also mit 2 Metern rockt man keinen vom Stuhl. Er muss bissig sein, schnell sein, springen können.
Also das, was Sie auch sind.
Ja, ich bin schon ein bisschen physisch gewesen. Das war so, mir wurde dann angeboten, okay, für deinen Sommerjob kriegst du $20,000. Wenn du hier diesen National Letter of Intent unterschreibst, kriegst du 10.000 auf die Hand. Kurse musst du nicht besuchen, du musst Basketball spielen, das war 76, 77 und hatte sich irgend so ein Scout interessiert für mich von der Ivy League und dann habe ich meinen Vater angerufen, weißt du was, da ist so eine Uni, ich komme da nicht automatisch rein, ich krieg nicht 30.000 auf die Hand, ich muss auch noch zu den Kursen gehen und wenn ich keine guten Noten schreibe, kriege ich keinen Lektor und fliege aus der Uni raus, was ist denn das für eine Scheißschule? Und dann sagt mein Vater, wie heißt die? Er sagt, der heißt Harvard University. Und dann hat mein Vater gesagt, hey, wenn du da reinkommst, zahle ich das. Mhm. Und das war mit 16. Ich hatte wirklich viele andere Sachen im Kopf, außer Hedgefondsmanager zu werden damals.
Sie waren, wie gesagt, haben Sie gerade Harvard School und Harvard Business School und sind dort eben auch dahingehend in Kontakt und geprägt worden von Menschen, die sich selbst als Elite bezeichnen. Da werden wir auch noch drüber reden, was ist an denen so elitär? Trifft das eigentlich zu oder sind die nur einseitig begabt, zum Beispiel im Finanzsektor? Wir kommen noch drauf. Ja. Lassen Sie uns aber auf etwas Wesentliches kommen. Sie waren ja als Finanzjongleur, nenne ich Sie mal, jemand, die das internationale Geschäft beherrscht und dort auf der Lauer liegt, wie so ein Schachgenie. Sehr, sehr erfolgreich, aber ähnlich wie bei Norman Gecko in Wall Street, irgendwann kam ja auch Gier dazu und Fehler und was Sucht. Und dann gab es 2013 eine Verhaftung in Italien, der Absturz, Vorwurf, Sie haben betrogen und so weiter. Was hat das mit Ihnen gemacht? Plötzlich, dass Sie Handschell geklickt haben. Ich meine, Sie sind also erfolgreich und plötzlich macht's klack.
Ja, das erstmal, ich hatte, also wenn ich was mache, mache ich es volle Power. Ja? Sonst trete ich überhaupt nicht an. Das ist vielleicht ein Denkfehler. Ja? Aber das ist fast schon epigenetisch. Und gleichzeitig verschlingt das Geschäft. Also mein Geschäft, die 100-Stunden-Woche ist eine entspannte. Du bist ständig in Konkurrenz in der Pyramide der Finanzwelt, in der absolut obersten Spitze. Allein in Europa sind in diesem Bereich 15 bis 20 Millionen tätig. Du bist aber in den Top 10, ganz entspannt vielleicht Top 5. Das heißt, es ist ein messerscharfes Geschäft. Und ich glaube, dass ich ernsthaft auf die Mütze bekommen musste, weil meine Seele ich konnte mich kaum noch selber spüren. Er hatte sogar noch meine damalige Seelenverwandte auch noch gerade weggesenzt. Meine Kinder hatten engeres Verhältnis mit uns, meinem Chauffeur als mit mir. Die haben den Chauffeur umarmt, wie wir dann im Schloss in Luxemburg ankamen und mich so, hi Dad, und hatten dann den Herrn Hinze umarmt. Also das war wirklich ganz schön fertig. Die Inhaftierung ist die Frage.
Sie haben gesiebte Luft geatmet?
Ja, ich war 15 Monate unter Auslieferungshaft tatsächlich, kam dann raus. Ich hatte auch eine Kugel kassiert im November 2006. Ich wusste nicht genau, von welchem Feind. Also ich habe so überdehnt. Ich wusste nicht von den meinen acht ernstesten Feinden, wer es war. Mhm. Ich glaube, ich habe es überdehnt. Aber es war natürlich auch so ein Spruch damals, zu viel ist niemals genug. Also geh an die Grenzen, geh volle Power dran, hol, was du kannst, ob das akademisch, sportlich, politisch, ja, journalistisch, vollkommen egal. Mhm. Das Hardcore-Leistungsprinzip ist fast schon krank. Ich konnte durch die Entschleunigung wirklich erkennen, dass wir uns ganz schön weit von uns selber entfernen.
Wann, glauben Sie, haben Sie gegen Ihren Vater gewonnen?
Gegen Necco oder gegen meinen Vater?
Gegen Ihren Vater.
Wie das Dimensionen annahm, die hundertefach größer waren.
Können Sie mal das Verhältnis zu Ihrem Vater oder Ihrer Mutter beschreiben? Wie war das?
Boah, das ist, würde ich nie gefragt, gerne. Der Vater kommt aus dem, ja, ursprünglich eher so kleinen Mittelstand. Die Mutter eher dynastisch. Und bei mir ruhen da beide her. Ich komme auf die Person gleich zu sprechen.
Aber da war eine Erwartungshaltung, was aus dem Kind zu werden hat.
Also da war ganz klar, die Kinder müssen was schaffen und die müssen was erreichen. Das war nicht so wichtig, ob man die liebt oder sowas. Liebe war in der Förderfordernkultur, das gab es nicht so im klassischen Sinne. In großen Krisen meinte man, dass man dann einschreitet und hilft. Aber wir waren schon echt auf Erfolg gestimmt. Und ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Wie ich dann in Harvard akzeptiert wurde, dürfen dann auch die Familienmitglieder in die Veranstaltung des Harvard-Clubs gehen. Ich war niemals Mitglied im Harvard-Club, zum Beispiel in Deutschland. Es war einmal im Leben im Harvard-Club. Da hielt ich aber einen Vortrag. Aber sobald ich da reinkam, ist mein Vater dahin gegangen, hat sein Netzwerk ausgebaut und hat das auch genossen, dass sein Sohn an dieser Elite-Universität aufgenommen wurde. Dem war seine gesellschaftliche Stellung super wichtig, davon hatte ich null. Und bei meiner Mutter, die hat da also ihm auch seine Reden geschrieben, die ist ja sicherlich intellektuell begnadet. Er ist sicherlich unternehmerisch fähig gewesen, ja. Und ja, ich war vielleicht auch der bevorzugte Zug des Sohn, weil ich der beste Performer war von den dreien, rein so mathematisch berechnet.
Würden Sie sagen, in Ihrer Familie gab es, was die Kinder anging und wie man die gefördert und gefordert und geliebt hat, ein Konkurrenzprinzip? Wer am meisten dem Bild des Vaters entspricht, der kriegt auch am meisten Zuwendung?
Das geht sogar so weit, das ging ja nicht nur in unserer Familie so. In der Familie Neckermann gab es dann Weihnachten so ein Review, es gab einen Weihnachtsbrief. Da wurden die Leistungen der Cousinen, Cousins und Enkelkinder und so weiter wurde auch charakterisiert. Und der eine ist dann bei der Eintracht Frankfurt vielleicht im Probetraining in der C-Jugend und der andere macht dies und das. Teilweise ist es fast schon lächerlich. Klar. Und dann sind die Kinder immer nur ein Jahr auseinander. Also die Konkurrenz, die war nicht so ganz extrem, er hat uns nicht komplett fertig gemacht, weil meine Schwester hatte sich für andere Sachen interessiert, mein Bruder eher für Engineering, ja. Ich war sehr sprachinteressiert. Man hat uns nicht untereinander so fertig gemacht. Du hast eine 1, du hast eine 2 und so, du hast eine 3. Also wenn einer gelitten hat, mein Bruder, begnadeter Mathematiker und Physiker, und er war Legastheniker, ja. Und auch, ja, hochintelligent, aber nicht so fluide, ja, nicht so engagiert. Aber trotzdem toller Mann. Und der war zwischen uns beiden. Und ich glaube, der hat ordentlich abbekommen von meiner Schwester. Und vielleicht auch einen harten Leistungsdruck.
Aber würden Sie sagen, dass Ihr Vater und Ihre Mutter Sie selbstlos geliebt haben oder nur gegen etwas, was man gefordert, wenn sie
mehr
das bringen?
Mehr Liebe für mehr Leistung.
Das war also eine klare Bindung. Keine Selbstlose. Klar.
Es geht sogar noch weiter. Wenn du keinen Stress haben willst, und dann machst du krasse Leistung. dann ist er keine Angriffsfläche. Und wenn du jetzt noch einen Batzen Geld hast mit 22, also Anfang 20 Millionär, war fang culo, leck mich am Arsch. Mhm. Ich habe mich freigeschwommen von dem Saftladen.
Aber gab es zwischen Ihnen und Ihrem Vater, Ihrer Mutter mal ein solch klärendes Gespräch? Liebt er mich eigentlich, weil ich es bin oder weil er mit mir angeben wollt?
Nee, also...
Das war tabu, ja?
Also in der Familie, also in meiner Familie, meine Jugend, da ging es rund. Also wurde nicht so den Teppich gewischt. Also ich habe mal mit dem Luftgewehr sämtliche Lampen in der Straße abgeballert, aus reinem Blödsinn, ja. Schaden war damals, glaube ich, 2374 Mark. Mein Vater fand das nicht gut. Das Luftgewehr wurde praktisch an mir zerbrochen, ja, ging es richtig rund. Das macht man nicht. Erstens kostet das Geld, zweitens ist das überhaupt nicht akzeptabel. Vielleicht waren wir so aufsässig, weil wir das inhärent verspürt haben, dass es mit der Liebe ein bisschen dünn ist, dass wir Leistungsmaschinen sind. Und das wurde nicht angesprochen. Mir war es einfach, ich bin sehr praktisch, ich brauche den Stress nicht, so schnell wie möglich hier raus. Ich hatte auch ein Stipendium schon mit 15 nach Amerika. Mit 16 durfte ich endlich weg.
Herr Homm, wenn man älter wird, stellt man fest, auch wenn man das manchmal bedauert, dass man sehr, sehr ähnlich wird wie die eigenen Eltern. Wie viel von dem, was Sie heute im Spiegel sehen, ist Ihr Vater?
Wow, cool. Also die erste Regel, die ich, also genau, ich halte mich für etwas reflektiert, ja. Also die allererste Regel, halb tot schlagen oder Kinder schlagen, gibt's überhaupt nicht. Ja? Meine Kinder wurden nie geprügelt. Also bei uns war also Gewalt echt Tagesgeschäft.
Also in bei Ihnen zu Hause war?
Ja klar, volles Programm, oldschool, hardcore oldschool.
Also Härte war ein akzeptiertes Prinzip.
Ja, Zucht. Ich fand's jetzt nicht so unbedingt super gut, aber man fängt schon an zu flennen, bevor man geschlagen wird. Und muss, kriegst du deine Partie abgeräumt. Aber das Zweite, was ich natürlich sehe, und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist mir beim Necco aufgefallen und bei meinem Vater. Ich habe also rechnerisch wahrscheinlich sogar, ich sage, also wenn du jetzt Lebensintensität haben willst und krassen Erfolg, dann hampelst du bitte nicht auf irgendeinem Bambi-Verleih rum oder hampelst nicht auf dem Ball des Sports rum und spielst auf keinen Fall Golf und fährst auch nicht Dressur reiten, weil das kostet dich auch noch 5-6 Stunden am Tag. Scheiß auf den ganzen Kram. Dafür habe ich lieber eine Familie, schlag meine Kinder nicht und den anderen Kram mache ich vielleicht.
Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie erst nachdem Sie gesiebte Luft geatmet haben, ein wirklich anwesender Vater waren und damit ein besserer Vater?
Wow, geil. Also das kann man jetzt medial sehen als Flucht oder ich sage Exil. Und das war Ende 2007. Ja, da wurde ich schon Vater. Ja, also mein Wertesystem, Erfolg auf breiter Flur, grenzenlos, hatte sich katapultiert. Ich fühlte mich wirklich nicht glücklich.
Also Sie hatten alles, aber das Wesentliche hat
ich
gefehlt.
Ich war verdammt armselig, erstmal, das Wort armselig, und ich war sogar einsam, weil ich bin so ein Monounternehmer praktisch, ja.
Und also man kann sich armselig führen, obwohl man steinreich ist.
Absolut, super entspannt. Einsamkeit und Armseligkeit, es ist Teil der Mischung. Weil Sie haben jetzt über einen Verdrängungswettbewerb eine sehr mächtige Position erreicht innerhalb einer Branche. Das läuft größtenteils auf Ihrem Rücken. Sie sind dann, das heißt, der Rainmaker, der aus Regen Kohle macht oder Erfolg. Die führen dann irgendwie Selbstgespräche überzeichnet. Ja, Sie können sich auch nicht richtig austauschen, Sie können sich nicht richtig öffnen, Sie können niemandem vertrauen. Wenn Sie da sitzen, da sind 100, die an Ihre Kohle wollen und Ihre allerbesten Freunde sind. Wenn das nicht eine Einsamkeitsformel ist, dann möchte ich es wissen. Ja? Und das macht dich aber auch tough wie Sau. Mhm.
Ja. Würden Sie sagen, dass Sie sehr lange, der Hauptantrieb Ihres Erfolges beruflich war sehr lange Rache?
Also ich gebe mal einen kleinen Einblick. Meine Eltern trennten sich so in der Zeit, in der ich so, das war eigentlich immer schwerer Stress zu Hause, seit meinem gefühlten 6., 7. Lebensjahr zwischen Eltern. Und dann ließen die sich scheiden. Diese Prozedere dauerte 10 Jahre. mein Bruder, meine Schwester entschieden sich für meinen Vater. Bei allen guten Geistern war der ziemlich humorvoll. Ja? Also bei aller Kritik, und er hat auch eine echt gute Ader gehabt. Und bei meiner Mutter, die wurde krass ignoriert. Ich habe gesagt, ich habe zwei Eltern. Ich lasse mich von niemandem erpressen. Das ist sowieso ein Kernprinzip. Ja? Freiheit heißt, nicht erpressbar zu sein. Für mich. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin für euch beide offen. Dann sagte mein Vater, wenn du bei der bist, bist du mein Feind. Ja, ich wurde sogar im Gefängnis enterbt von meinem Vater in Italien. Das ist eine Hausnummer. Das musst du erst mal bringen, ja. Aber das Prinzip, dann habe ich meinem Vater, also Rache glaube ich kaum, weil ich habe meinem Vater dann grob, ja, ich schätze, es waren 28 Jahre, jedes Jahr ein paar Fotos geschickt von den Kids, netten Brief, ein Update gegeben, ob der jetzt was macht oder nicht.
Mhm. Ja. Aber war das nicht auch so ein bisschen so, guck mal hier, ich habe die Leistung erfüllt, aber etwas gibt es nicht, es gibt keinen emotionalen Kontakt.
Ist ein anderes Prinzip. Also wir hatten da vorher ein bisschen drüber gesprochen. Man darf ruhig mal sich in das Fairness-Prinzip bewegen. Das ist mein Vater. Der hat mir auch sehr viel ermöglicht.
Ist er vielleicht auch Opfer seiner Generation? Er hat es so gelernt?
Absolut. Der hatte noch weniger zu lachen als ich mit seinem Vater, der eine jüngere Frau geheiratet hat. Die hatten eine riesige wirtschaftliche Auseinandersetzung. Der war mit 16 in der Hitlerjugend, der hatte schwerste Sachen erlebt. Mein Großvater mütterlicherseits und väterlicherseits schwer strapaziert. Necco selber 3 Jahre, grob habe ich im Kopf noch, Haft nach dem Krieg.
Also das sind hier transgenerationale Konflikte, die Sie hier
sprechen. Ja, absolut. Ja. Man darf sich auch nicht so ernst nehmen. Darf mal ruhig sich seine Ahnentafel anschauen und sagen, wer bist du denn? Und weil du irgendwas erreichst, differenzier das mal bitte von deiner Ahnentafel, von den Möglichkeiten, die du hattest, den Zeitgeist, in dem du lebst und was für ein Produkt du bist. Meine jetzt nicht, du bist der super Individuellste auf dem Planeten. Ja, das meinen nämlich von 7,8 Milliarden sehr viele, aber die Welt dreht sich auch nicht nur, also es ist ja verrückt, also die Welt dreht sich gleichzeitig um 7,8 Milliarden, das ist rechterisch echt ziemlich wirres Zeugs. Also lass mal die Kirche im Dorf ein bisschen und reflektier dich.
Herr Homm, wer sind Sie?
Ach, liebevolle Frage.
Oder wissen Sie das gar nicht?
Ja, doch, ich weiß es definitiv.
Ja?
Ja. Ich bin ein Mensch. Der das Leben liebt und nach langer Zeit zu sich gefunden hat. Das bin ich.
Was wollen Sie?
Geben, lieben, leben, Sinnvolles.
Wenn Sie sich überlegen, Sie sind jemand, der sich um seine Finanzen keine Gedanken machen muss, weil er sich, glaube ich, auch nicht mehr so viel Geld interessiert. Geld ist nur ein akzeptiertes Mittel, der hat es geschafft. Ist doch eine Firewall. Ich habe nicht das Gefühl, dass Ihnen Geld noch besonders wichtig ist, aber dass sehr viele Leute Ihnen folgen, die glauben, das wäre Ihnen wichtig. Da liegt da ein Missverständnis vor.
Meine Aufgabe im Wirtschaftlichen ist sicherlich zum erheblichen Teil, mal die Vorhänge wegzunehmen und zu erklären, wie das funktioniert. Es geht auch darum, ein Level Playing Field zu schaffen. Weil es ist kein Jargon, es ist keine hyperschwere metaphysische Materie, in der ich mich bewege. Das ist ein Prinzip, demaskieren unserer Welt. Ja, es gibt auch andere wie mich. Ich bin halt Kapitalmarkt-Insider.
Das heißt, Sie haben gezeigt, wenn ich das Spiel verstanden habe, dann kann ich auch die Macht bekommen. Das ist eine Frage mit der, wenn man es verstanden hat, ist es ein Handwerk.
Vorher war noch so ein lustiges Zitat im Vorgespräch. Wenn ich Citizen Kane, wenn ich mich extrem auf Tätigkeiten konzentriere, die ertragreich sind, ich muss schon ein bisschen Rückenwind haben, das hatte ich aber, dann ist es echt nicht so schwer, steinreich zu werden. Also aber es wird doch stupide. Mhm.
Im Citizen Kane sagt ja der Darsteller, wenn ich keine anderen Interessen habe, es ist keine Kunst, viel Geld zu machen, wenn ich keine anderen Interessen habe, als viel Geld zu machen.
Das ist sogar traurig. Wir haben so eine spannende Welt, wir haben so viele unterschiedliche Menschen, Charaktere. Ich darf doch auch mal das Leben lieben, ja, und genießen, ohne irgendwelche, epigenetischen Zwänge aus meiner Historie, Mann. Mhm. Ich darf auch frei sein, ich sage auch meine Meinung frei und ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten. Und dass ich versuche dringend in diesem Lebensabschnitt ein zweites Leben. Ich versuche das, ja. Da geht es um andere Renditen.
Wenn Sie von zweitem Leben sprechen, also auch als öffentliche Person, was wieder die Sache schwierig macht, weil man wird immer, ich weiß, wovon ich spreche, man wird immer von Leuten beurteilt, die einem nie unvoreingenommen gegenübertreten.
Ja, klar.
Trotzdem wählen Sie das, also dass Sie sich auf YouTube auch auf Ihrem eigenen Kanal zu unterschiedlichen Dingen mit 95.000 Followern zu anderen Themen äußern. Ist das Ihrer Meinung nach ein Bedürfnis, dass Sie bestimmen, dass man Sie auch mal von der anderen Seite sieht? Als immer nur wenn ich den kenne, dann kann ich Geld verdienen?
Nee, also wirklich nicht. Das kommt, bei mir ist verankert eine extreme Dankbarkeit. Ich bin abgeballert worden wie ein räudiger Hund. Die Kugel habe ich im Rücken. Da habe ich mal so richtig schöne, fett einkassiert, multiple Sklerose davor. Und dann sollte ich 10-mal lebenslänglich absitzen. Und wir sitzen jetzt hier.
Mhm. Ihre Reisefreiheit ist immer noch eingeschränkt.
Ja, ich bin ein großer Deutschland-Fan zurzeit.
Also Sie bräuchten auch gar keine Corona-Maßnahmen. Es ist im Moment.
Genau, also. Das ist doch ein Freibrief. Und diese Dankbarkeit sagt ja klar, dann gib was. Und wenn man sich die Metastudien zu geben anschaut, ich bin ja extrem nerdy im Kern, dann ist die Emotion durchs Geben 5-mal stärker als die vom ständigen Nehmen. Ja, wir müssen ja immer nehmen, konsumieren, irgendeinen Blödsinn darstellen. Also es gibt einen Geisteswandel und es gibt auch einen Lernwandel. Und es ist nicht unwichtig, die Sachen, die ich dann mitteile. Ja? Also ich möchte auch was mitteilen, von dem ich absolut überzeugt bin, ohne dabei zu evangelisieren. Ich möchte es nicht irgendwelchen Leuten in die Nase drücken, ja? Was ich meine. Wie gesagt, ja, do good things. Ja?
Die eigentliche Währung auf diesem Planeten, werden Sie vielleicht bestätigen, ich finde, es ist Zeit.
Wow, absolut hundertprozentig. Meine Regalzeit ist verdammt wenig. Mhm. Und noch schlimmer, ich nehme sie viel schneller wahr. Von 1 auf 2 sind 50%, aber von 50 auf 51 sind nur 2. Und so schnell geht das auch durch. Das heißt, die Zeit ist dieselbe, aber die Zeit ist immer relativ. Ja? Relativ 1, relativ 2. Und das ist die Zeit. Wollen wir die jetzt viel verschwenden? No fucking way.
Sie haben, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, einen Spruch geprägt, immer demütig bleiben und vor allem die eigenen Fehler analysieren und aus ihnen lernen. Sie sind bekennender Christ.
Absolut.
Dieses Buch liegt hier nicht umsonst.
Ja, das brauche ich auch hier.
Können Sie mal sagen, was ist das für ein Buch?
Sehr gerne. 2010, ich brauchte grob 2 Jahre. Um überhaupt mein Leben die Fragen zu stellen. Ich brauchte 2 Jahre, um die Fragen zu stellen. Was soll ich hier?
Was war das, richtige Sinnkrise?
Nee, ich hatte doch alles erreicht. Ich bin ja nicht im Tieftal aus meinem Geschäft raus. Absoluter wirtschaftlicher und Machthöhepunkt. Wie gesagt, es ist nicht zielführend. Aber das ganze, die ganze Förder-Fordern-Kultur, die ist eingebrochen, sie hat mich nicht zum Ziel geführt. Das nenne ich sogar Abenteuerismus, Adventurism. alle Spielzeuge, alle Bereiche gespielt, alles Mögliche, die Bräute, alles Denkbare. Frauen, sage ich, wird ja kritisiert, wenn ich Bräute sage. Das hat mich nicht gebracht, hat's nicht gerockt.
Also wie Wolf of Wall Street und jetzt?
Aber hallo, aber ein bisschen anders, der Wolf of Wall Street. Ich war kein... nee, das ist anders. Mein Geschäft ist extrem quantitativ hyper mit Hypervermögenden auf einem extremen Niveau. Und das ist eher so Retail, also kleiner Kunden.
Wenn ich, ja, wenn ich von dem Spielzeug angehe, also Helikopter, Yachten, Sportwagen, wunderschöne Frauen, Drogen wird es auch gegeben haben, aber was bleibt am Ende von dem? Ich meine, die Frage kann auftauchen, sie muss nicht auftauchen, aber bei Ihnen ist sie offensichtlich aufgetaucht. Warum eigentlich? Hat das mit Verlust zu tun?
Ist doch doof. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich sitze in meinem, also mit Gästehaus, 2000 Quadratmeter Anwesen, mit 5 Hektar, mit Blick, also 5 Kilometer zur Kathedrale, ist ja unverschämt groß und luxuriös. 3:30 versuche irgendwas durchzurechnen, irgendeinen Twist zu finden, noch mehr Geld aus irgendeinem Deal rauszuziehen und klappe im Stehen zusammen wie so ein Skelett im Biologieunterricht. Stehe auf, eigentlich finde ich es ziemlich funny, wie abgefuckt das ist. Gehe vor den Spiegel und versuche zu lachen. Ich könnte gar nicht mehr lachen, ich habe nur noch eine Grimasse gehabt. Also, wenn mir einer sagt, dass das erstrebenswert ist, dann soll das mal selber versuchen.
Also das Ziel, was Sie sich selbst gegeben haben, haben Sie am Ende gemerkt...
War nicht richtig.
Oder es implodiert in dem Moment, wo man angekommen ist. Können Sie mal sagen, für Menschen, die sich...
Implodiert überhaupt nicht. Die Nummer hätte ich Leute locker noch 5, 10, 20, 30 Jahre durchziehen sollen. Warum? Ich war nicht glücklich, ich war einsam und ich hatte meine Familie zerbombt. Was soll ich denn... Das sind so ganz wichtige Bauelemente. Nicht, dass ich die Milliarde auf 5 oder 10 bringe. Das hätte ich im Tiefschlaf gemacht.
Wenn ich mir eine Ihrer Videos angucke, da wird das gerne durch Werbung unterbrochen. Da ist dann so ein junger Typ, der sagt, ich habe heute übrigens absolut performt. Ich habe heute so viel Geld verdient und so weiter. Zum ersten Mal fünfstellig. Können Sie mal sagen, zu dem Höhepunkt, was haben Sie da so am Tag ausgegeben?
Also, es ist ja, also ich habe mal so einen Spruch auf Mallorca der wurde dann modig. Ich habe gesagt, aus der Substanz abfeiern ist unseriös. Wenn ich mir einen Flieger gekauft habe. Ja, genau.
Also aus der Substanz abfeiern ist unseriös.
Also wenn dann mal im Monat 5 Millionen in meinem Account landen, dann kaufe ich mir ein Flugzeug. Aber selbst beim Flugzeug verhandle ich, bis dem schlecht wird. Obwohl das Manager-Magazin hatte mal berechnet, aber sie lagen da daneben. Ich habe gepennt, habe 14.000 Euro in der Stunde verdient. Es ist alles kaufbar gewesen. Das größte Boot, das größte Haus, das hätte ja, irgendwann hatte ich mal angeschaut, ob ich einen Teil vom Land kaufen soll.
Herr Homm, was Sie beschreiben, kenne ich aus der eigenen Familie. Ist es nicht krank, wenn man aus allem ein Geschäft macht? Oder aus allem ein Geschäft machen muss?
Ja, das ist vollkommen krank. Der Beat Balzli vom Spiegel... Der hat dann wie so ein Wilder recherchiert, weil ich in Liberia Botschafter und UNESCO-Delegierter war. Das kann echt nicht sein, dass dieses Finanzreptil sich nicht an Liberia bereichert. Ja? Also selbst ich hatte noch ein Anstandslevel, 0. 10 Jahre als Diplomat, ohne Vergütung, Nationalstadion gebaut, für Basketball, Schule und so weiter. Und der hat vermutet, dass ich auch noch, das ist ja ein rohstoffstarkes Land, ich bin extrem verdrahtet, dass ich da auch noch hier meine Finger im Spiel habe, im Land, in der eine Durchschnittsfamilie im Monat weniger verdient, als ich in 4 Stunden Zigarren rauche. Also ein gewisses Anstandsniveau und ein gewisses Fairnessprinzip, das habe ich tief drin. Aber klar, es ist alles, ich gehe zum Geburtstag eines guten Bekannten, mein Wort Freund bin ich super vorsichtig, guten Bekannten, dann frage ich den schon vorher, wer ist da? Das sind ein paar Leute, mit denen man Geschäfte machen kann. Das ist jetzt irgendwie so ein Geburtstag, ja. Dann, ja, Freunde, kannst schon kommen. Komm ich hin, schau mich um, ach Gott, das ist nur Flachwichser Regionalplayer. What the fuck? Ich habe mich gefragt, was ist los? Hey, by the way, happy birthday. Ich kann doch nicht lange hier abhängen. Uhr tickt. Was ist los?
Ist das etwas, was man sich selbst immer wieder suggeriert? Ich bin so wichtig, meine Zeit ist...
Nein, das ist nicht wichtig, das ist wichtig. Man ist, also es gibt dieses, der Flow muss nicht nur positiv sein. Ja? Du bist in einem Flow. Mark Rich, den ich recht gut kannte, ein großer Ölhändler, der nannte sich dann auch eigentlich irgendwie selbstironisch eine hochgradig performante und bestens geölte Geldmaschine. Und ich war eine Wirtschaftsmaschine. Es gab ja diese HOM-Aktien. Wenn ich nur gesagt habe, buh, dann ist irgendwas eingebrochen. Und wenn ich gesagt habe, yes, dann ist es gleich gestiegen. Also dann habe ich natürlich auf beiden Seiten fantastisch verdient. Also das ist ein Flow, aber dieser Flow macht einen, hält einen ganz stark von diesen wesentlichen drei Sachen ab, die ich gerade, die wir gerade besprochen haben.
Ja. Sie haben sich nicht klassisch politisch betätigt, indem Sie, sage ich mal, große NGOs unterwandert haben. Da sind wir bei Bill and Melinda Gates Foundation, die sich massiv engagiert im Gesundheitssektor, sage ich mal. Ich habe neulich in einem Video gesagt, ich glaube, das ist das Problem des Kapitalismus, den wir hier eigentlich in der Reinkultur nicht haben. Das ist eine andere Diskussion. Wir haben sowas Ähnliches. Mit gezinkten Karten wird ganz oben gespielt.
Ja.
Aber wo Leute, die mit ultra reich sind, sich einfach einkaufen können und der Welt vorschreiben können, wie zum Beispiel Gesundheit aussieht, ab wann Normalität hergestellt werden kann. Sind Sie als jemand, der sehr vermögend ist, dafür Reichtum zu deckeln?
Puh, erstmal geht es um einen gefährlichen Gottkomplex. Was wir uns anmaßen. Ich kann mir doch nicht anmaßen, eine Sekunde lang, selbst Angestellten oder in der Vergangenheit Direktoren zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Wer bin ich? Ja? Das ist immer das erste Prinzip. Ich bin nicht Gott. Und das ist damals, wie ich null Glauben hatte, der Erich Six sagte mal Antichrist der Finanzwelt über mich. Oder Mammons Finanzkabinett. No way. Und wir hatten auch gerade in diesem Thema, ich hatte eine Stiftung gegründet, Maximum Impact Medicine. Und das war auch über eine Impfstiftung. Ja, das Thema WHO ist mir bestens bekannt. Intensivste Gespräche, UNESCO-Delegierter, also fast ein Jahrzehnt. Und ich war aber komplett bewusst, und ich möchte nicht in die wissenschaftliche Debatte jetzt eingehen, aber Quecksilber ist das zweitgichtigste Gift, was es gibt. Impfungen, auch in der Verpackung noch kein Quecksilber drin. Ja? Die FDA sagt, da ist kein Quecksilber drin. Ja, aber es ist in der Ursprungsverpackung drin. Und es gibt eine interessante Statistik. Autisten, ja, mir wird das auch gesagt, leicht autistisch. Oder bei meinem Bruder. Also funktional autistisch, sage ich mal. 1 zu 100 heute. 1 zu 10.000 vor 30, 40 Jahren, also vor 50, 60 Jahren sogar. Also diese Studien sind nicht perfekt, die sammeln die Daten, das ist nicht perfekt, aber es ist indikativ. Und da, wie gesagt,
Hat das mit diesen Trägern, Stoffen zu tun, die im Impfstoff mit drin sind? Also sind Sie impfkritisch?
Ich bin sehr kritisch, weil als Multiple Sklerose-Erkrankter habe ich mich mit diesen Themen 20 Jahre intensiv beschäftigt, auch schon vorher, weil meine Schwester an Multipler Sklerose gestorben ist. Wir haben Impforgien hinter uns und wir haben auch noch Amalgam in den Zähnen gehabt bis zum Umfallen. Und das Erste, was ich gemacht habe, wie ich das Thema besser verstanden habe, sofort Amalgam raus, Nährung umsetzen, wenn es geht, sehr genau, Impfungen sind nicht schlecht generell, aber
sind auch nicht gut generell.
Ja, pass auf, ich sag jetzt was. Was war bei uns der Driver? Ich möchte wirklich keine, ich bin aber echt ein fetter Freund von freier Meinung und Plus-Minus-Analysen. Ja? 2012 Maximum Impact Medicine, meine Stiftung, agiert primär in den Ländern der Sahelzone. Das sind die vergessenen Krankheiten. Masern, Rubella, Pocken, Dysenterie, Diphtherie, also. Und die kann man relativ günstig lösen. Ja? Kann man relativ günstig lösen. Also das heißt Maximum Impact, weil man mit einer Impfung, wie gesagt, von dem Thema verstehe ich eine fette Ecke. Man hat hier eine enorme Sterblichkeitsrate, man hat eine ganz schlechte Lebenserwartung, man hat bei Geburtsthemen ein Thema, es geht auch noch in das Thema Wasser rein, teils blind und so weiter. Also heute bin ich sehr engagiert in der Strömungsforschung, also Wasser interessiert mich viel, viel mehr als Impfungen. Es ist nicht nur kategorisch schlecht, Ja, das ist eine Überzeugung, die ist nicht aus der Hosentasche gespült worden. Nur, wenn ich mir jetzt anmaße, mehr als Menschen zu helfen mit einer gut fundierten wissenschaftlichen Überzeugung, wohl wissend, dass Impfungen ein paar echte üble Eigenschaften haben können.
Es gibt Nebenwirkungen.
Ja, klar. Und sie haben auch Nebenwirkungen, die... ja, das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse, ja. Und es ist kein leichtfertiges Thema, ja? Weil wenn Sie als Erwachsener mal sehen, Menschen, die Pocken haben oder andere dieser Krankheiten bekommen, das ist richtig kernig. Ich wäre ja fast dafür, wenn Kinder das bekommen, dass man die so richtig rumführt, ja, dass sie sich so richtig infizieren und so richtig schöne Antikörper aufbauen. Das ist auch übrigens ein Oldschool-Ansatz gewesen. Ach, dein Kind hat Kinderpocken, kann meins mit deinen spielen. Also es gibt ganz unorthodoxe Ansätze. Ja.
Können Sie bestätigen, dass wenn Kinder die klassischen Kinderkrankheiten bekommen haben, dass sie danach eine Art Entwicklungsschub durchlaufen sind?
Ich bin ziemlich bescheiden, was Themen betrifft, die ich nicht bis zum Umfallen studiert habe. Und das würde ich Ihnen nicht bestätigen, weil ich einfach sage, man sollte nicht von Sachen reden, von denen man nicht ausreichend viel versteht.
Lassen Sie uns auf eine Aussage kommen, ja, von Bill Gates in den Tagesthemen. Da hat er eine 9-minütige Werbesendung gehabt für seine Überzeugung, die er haben darf. Mhm. Die Frage ist nur, ob er sie über unsere GEZ-Medien so publizieren darf, ohne dass jemand anders zu Wort kommt, der sagt, schön, ich sehe es anders, das ist ja nicht erfolgt. Er sagt, wir können erst zur Normalität übergehen, wenn 7 Milliarden Menschen geimpft sind. Können Sie mir erklären, was ist Normalität?
Das ist nicht Normalität. Ich maße mir an, nach den Skandalen bei Schweinegrippe und anderen Impffehlversuchen, also lebensmüdes Zeugs, das ist eine fette Ansage. Ich bin da sehr kritisch, aber ich bin auch Robert Kennedy sieht das kritisch oder David Stockman, einer der erfolgreichsten Finanzunternehmer und immerhin Budget Director und der Reagan Kongressabgeordneter. Und der stellt die Frage, von wem ist der gewählt worden? Und journalistisch tue ich mir schon am allerschwersten damit als Analyst. Ich muss doch eine These haben. Ja, gerne, aber ich möchte die Minuspunkte, da beschäftige ich mich erstmal zuerst mit. Und dann mit den Pluspunkten, dann vielleicht stimmt meine These nicht. Und wenn hier ein Informationsfluss ist, der nicht, der sogar unterdrückt wird, dazu meine ich jetzt auch mit Coronavirus, die Stanford-Studie ist super gut. Ihr Gastprofessor Bhakti, der hat richtig wichtigen Input. Ich muss nicht mit allem d'accord sein, aber ich brauche einen fetten Informationsfluss. Und das sickt mich an, wenn ich den nicht habe, weil wir geben ja auch Anlageideen, besprechen wir und wichtige Finanzthemen. Ich kriege jetzt hier keine Informationen, das ist aber hochrelevant. Da muss ich die Repression analysieren und sagen, was hat das für einen Einfluss aufs Wirtschaftsgeschehen? Und ich finde einen regen Informationsaustausch, das ist das absolute Grundprinzip fürs Investieren, aber es ist vielleicht auch das noch ein viel größeres Grundprinzip für Demokratie.
Würden Sie sagen, dass wir uns im Moment in einem demokratischen Lockdown befinden, wenn Artikel 8 ausgehebelt wurde und sich Menschen letztendlich auf den Straßen nur noch treffen dürfen, in einem Abstand, dass man von einer Demonstration nicht mehr sprechen kann?
Also was auf ähnliche Antwort. Ich bin kein Verfassungsrechtler. Aber ich finde dieses Zeugs hier, das erinnert mich an Mundtot. Ich habe auch Kontakt mit, wie gesagt, wir gehen das Thema wirklich als Computer Scientists an. Wir hatten, das kann man sehr gerne nachschauen auf meinen Videos, vor der Harvard Medical School gesagt, steigende Temperaturen führen zur Entschleunigung. Aber vehement. Drosten sagt, die Entschleunigung ist 16%. Wir sagen, die Entschleunigung ist aber 70%.
Nicht 70, nicht 16.
Ja, ganz genau. Und jetzt sind wir in den neuesten Simulationen und da soll mir doch mal einer erklären, warum im Staat New York mit den exakt selben Lockdown-Maßnahmen eine Divergenz besteht zwischen der niedrigsten Infektionsrate und niedrigsten Todesrate, noch besser, von Faktor 12 zur höchsten mit denselben Lockdown-Maßnahmen. What the fuck? Ich muss doch mal hinterfragen. Und dieser Dialog muss gepflegt sein. Da dürfen Computer-Scientists mitreden, da sollten die Virologen mitreden. Das ist eine öffentliche Diskussion. Das zu unterdrücken ist antidemokratisch. Und es ist sogar unwissenschaftlich.
Herr Homm, lassen Sie uns, bevor wir das Fass Corona zumachen,
ja,
nochmal auf das sogenannte Krisenmanagement dieser Regierung kommen. Wir hören ja hauptsächlich Herrn Drosten, der ein sicherlich guter Wissenschaftler ist, auf jeden Fall ist er das. Mhm. Dann hören wir Herrn Wieler, den Veterinärmediziner vom RKI. Dann hören wir Frau Merkel und dann hören wir ausgesuchte Ärzte. Aber wir hören nicht die Kritiker, die mit auch viel Reputation am Start sind und die auch mitreden können. Deren Videos werden zum Teil sogar auf YouTube gelöscht. Warum ist das so?
Also ich sage das jetzt mal ganz zynisch, ja. Aber wie gesagt, ich kenne die, ich bin selber ein Teil dieser Kultur, dieser Elite gewesen, weil die Menschen, die echt die Macht haben, und man darf jetzt mal über 20, nur, nein, das sind die Top 20 bis 30 Tech-Oligarchen, die haben mehr Vermögen privat als Deutschland Schulden und die haben mehr Vermögen als deutsche Ersparnisse. Hallo, wie läuft der Hase? Und jetzt kommt noch was dazu. Die sind durch einen so krassen Konkurrenzkampf mit Fördern, Fordern, genauso wie ich, an die Spitze gekommen. Die sind einfach diesen Typen so derartig überlegen. Und wenn die Musik spielen, dann tanzen die nach denen ihrer Musik und meinen, sie haben noch 3 Hirnzellen. Da, nee, da sind 10, da sind 3. So ungefähr das Verhältnis. Die wissen gar nicht, was ihnen passiert. Die hatten doch Herrn Ackermann von der Deutschen Bank als Finanzberater in der großen Wirtschaftskrise. Und jetzt ein Herr Drosten, man kann, ich möchte jetzt nicht Drosten verniedlichen oder kritisieren oder sowas. Aber wenn ich in meinem Geschäft nicht richtig gut meine Informationen sammle, aus allen denkbaren Ecken, besser als alle meine Konkurrenten, dann werde ich nicht Nummer 1 von 7000 Konkurrenten derzeit. Das, verstehen Sie mich?
Halten Sie das für gefährlich, dass ein Mann durch sein Vermögen so einen Einfluss hat auf einen Sektor, der uns alle betrifft? Weil das hat es ja noch nie gegeben, dass es gab immer wieder Menschen, die ihre Idee über ganze Kontinente schicken wollten. Aber dass ein Mensch sich hinsetzt und sagt, Normalität erst, wenn 7 Milliarden, das ist ja das James-Bond-Prinzip, die Weltherrschaft. Das ist ja Dr. No. Sehe nur ich das so kritisch oder?
Also,
oder will der Mann helfen einfach?
Ich sitze nicht in seinen, ich laufe nicht in seinen Schuhen, ich verstehe nicht seine Mutter, ich verstehe nicht seine Ehe, ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich war auf der Website, wir haben uns mindestens 15 Beiträge von Bill Gates angeschaut. Ich kannte Bill Gates in Harvard im 5. Semester. Wir waren im Computer Science Lab. Er hat sich ja für diesen Weg entschieden, ich habe mich für Finanzen entschieden. Das ist jetzt nicht so abstrakt, ja, die Frage, aber ich maße es mir nicht an. Ich finde, eine absolute Macht, und das ist ganz empirisch und historisch, führt immer zu Missbrauch, weil es Gottkomplexe erzeugt. Und es ist einfach anmaßend. Ich bin nicht mehr wert als die Leute, die die Straße in Wedding runterlaufen. Ja? Warum? Bin ich vor Gott mehr wert? Bin ich eine Wurst? Was gibt mir die Autorität?
Seit wann denken Sie so?
Also das ist gar nicht so extrem wenig verankert gewesen. Also wie ich mit 12 auf dem Bau gearbeitet habe, ich war ja noch unter Stift, ja. Ich war so das Unterste des Unteren. Also, damals trank man noch massiv auf dem Bau und dann durfte ich Bierkästen holen. Und dann haben sie sich drüber mich kaputt gelacht, die Badewannen, die Gussbadewannen, also als Zwölfjähriger in den 7. Stock zu tragen, ja. Wohl wissend, dass ich am 3. fast schon kollabiere und das Ding den Flur runterscheuert. Das hat sich auch potenziert in der Aussicherungshaft, verschiedene Sachen. Also es ist analytisch auch richtig. Es ist vom Gefühl stimmt's und analytisch ist es auch richtig.
Würden Sie sagen, dass die offene Rechnung, die Sie vielleicht lange mit Ihrem Vater hatten, vielleicht ist sie gar nicht geschlossen, und das, was Bill Gates offensichtlich mit seiner Mutter hat, der will ja die Welt retten, also eigentlich psychologisch will er seine Mutter, das ist ähnlich? Sie verstehen das sogar?
Also das Vaterthema habe ich ja nicht ganz voll beantwortet. A, will man dem Vater vielleicht was beweisen, die Söhne oder die Kinder neigen vielleicht dazu, den Vater zu übertrumpfen, das war nicht schwer für mich, Dann wird man komplett aussortiert. Wie will man sich rächen, indem man noch erfolgreicher ist vielleicht, anstatt irgendwas Dummes zu machen, ja? Vatermord, sowas Bescheuertes. Wir haben sowas Gutes in uns teilweise. Das war bei mir sehr vergraben. Gute Instinkte, lieb ihn trotzdem, ja? Also das mit Rache. Und wir dürfen uns auch unseren Baustellen stellen. Also ich finde nicht, dass ich unbedingt traumatisiert war, aber man muss die Frage ruhig akzeptieren, mal durchspielen. Ich habe sie natürlich durchgespielt. Mhm. Und wenn ich mich damit nicht so richtig beschäftige, ist die Selbstreflexion vielleicht eine Verarschung.
Aber würden Sie sagen, ich empfinde Sie, also Sie waren lange ein Getriebener.
Klar.
Und glauben Sie, dass Bill Gates auch ein Getriebener ist?
Der ist vollkommen getrieben. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Wenn du diese exzellenzelitäre Ich-komme-an-die-Spitze-Nummer im Blut hast...
Oder das wird von dir erwartet.
Erwartet oder nicht. Jetzt lass das mal einfach mal so. Das kann sich eigendynamisieren auch. Das ist sicherlich irgendeine Grundlage. Nicht genug Liebe, du musst noch mehr machen, dann wirst du geliebt, bla bla bla, die Nummer. Und jetzt kommt ein anderer Bereich. Gesundheit. Oder bei Elon Musk, NASA. Ja, oder bei Jeff Bezos, wichtigstes Wirtschaftsmagazin oder Journal der westlichen Welt, Washington Post. Glaubt doch nicht eine Sekunde lang, wer hier zuschaut, dass diese Hyperperformer in irgendwas anderes Zweitbester sein wollen. Unser Investmentportfolio, das ist nochmal das Beste zu sein von 7000 Vergleichbaren. Und ich möchte auch nicht unbedingt die meisten Abonnenten haben, aber ich möchte die besten Abonnenten haben. Das steckt doch drin. Und wenn wir Waisenhäuser machen, ein Waisenhauskonzept entwickeln, dann soll das möglichst auch das Beste sein. Ich muss mich jeden Tag ein bisschen im Griff haben, weil das ist so, das sitzt so fest, dass ich mal entspannen muss, ja. Und einfach alles abschalten kann. Gar nicht so einfach. Und mal fühlen und einfach, dass die Zeit mal stehen bleibt.
Etwas. Glauben Sie, dass Ihre Kinder in einer weniger freien Welt aufwachsen werden als...
Leider, hundertprozentig.
Woran machen Sie das fest?
Das ist ganz banal analytisch. Ich beziehe gerne Sachen auf die Finanzwelt, weil ich davon ein bisschen mehr verstehe als Virologie. Also, wir haben diesen Bargeldabschaffungskomplex. In Belgien fundiert sich schon länger um die Finanztransaktionssteuer und die Vermögenssteuer. Die kommt hoch, die wird auch weiter wachsen. Dann haben wir die Buy-in-Lüge wirtschaftlich, also dass man sich an dem Vermögen der Bürger vergreifen kann nach zypriotischem Modell. Dann haben wir schon länger das Auslandsinvestmentgesetz, dann haben wir Wegzugsteuergesetz und so weiter. Das potenziert sich gerade in Sondersteuern, Sonderabgaben und so weiter. Und wir vernichten ja wirklich wirtschaftlich aktuell unseren sehr intakten Mittelstand. Wir unterstützen Unternehmen, die überhaupt keine Lebensberechtigung mehr haben.
Was sind das für Unternehmen?
Das nennt der Markus, der bei Ihnen auch schon war. Krall, die Zombies, ja. Genau, Markus Krall. Also, okay. Das sind die Zombie-Unternehmen, die zu groß sind, um zu scheitern. Wir haben es ja geschafft, dass die Banken, die schon im Jahr 2008 systemrelevant waren, also das eine bricht ein und das ganze System könnte kollabieren, die sind ja über doppelt so groß geworden. Was ist denn das für eine Politikerkultur? Wir sitzen hier in Berlin. Wir haben wirklich eine, ich weiß nicht, ob die einen Taschenrechner, sollte man einen Taschenrechner kaufen. Ich habe ein Problem mit bezahlbaren Wohnen und mache eine krasse Mietbremse. Das macht keinen Sinn. Ich muss so viel Bauland wie möglich zur Verfügung stellen und bezahlbares Wohnen bauen. Wir haben eine Politikerkaste, es gab mal 3 Millionen Sozialwohnungen, die sind auf 1,1 Millionen geschrumpft. Natürlich haben wir kein bezahlbares Wohnen, weil so Typen wie ich, hatte 800 Wohnungen hier in Berlin. Ich bin irgendwie, müssen wir beim Rumfahren aufgefallen, Karl-Marx-Allee, Frankfurt-Allee. Ich sag, scheiße, da hatte ich ja, glaube ich, 120 Wohnungen 2004, 2005 gekauft. Also, ja, das, und wer hat es mir verkauft denn?
Das ist schön, dass Sie die Frage stellen. Da muss ich das nicht machen. Wer hat sie Ihnen denn verkauft?
Ja, es waren, ich weiß ja, einige waren definitiv Staatsnahorgane oder staatliche, adlige Baugesellschaften, Genossenschaften und so weiter. In Dresden hatte auch mal einen riesen Fundus. Dann wurden auch die ganzen Dinger privatisiert. Auf einmal hat er eine gute Bilanz gehabt. Die hat er aber nur 2 Jahre gehabt. Und jetzt ist auch Dresden teuer geworden. Das ist einfach schlechte Mathematik.
Wünschen Sie sich für die Welt Ihrer Kinder eine direktere Demokratie? Weil wir üben jetzt seit 70 Jahren. Die 89er-Wende haben wir so ein bisschen verpasst. Da hätten wir mehr tun können. Ist das jetzt der Moment, wo es überfällig ist? Also jetzt möchte ich mehr Transparenz. Ich möchte auch nicht erst alle 4 Jahre nochmal, was war denn da? Sondern ich möchte bei wesentlichen Entscheidungen, Aufrüstung, Gesundheit, Erziehung und so, möchte ich direkt gefragt werden. Wünschen sich das?
Das ist nicht ein Wunsch, das ist komplette Logik.
Oder ist das ein Recht?
Ja, das ist doch fantastisch, dass man in ganz wesentlichen Punkten, es ist doch eindeutig, wie gesagt, ich bin in keiner Partei, ich nehme auch linke Positionen und teilweise rechte, null. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt über einen Krieg abstimmen würde, ja, oder Aktionen in Afghanistan, oder wenn man über die Russlandsaktionen abstimmt, oder über kommunales Wohnen und Baugenehmigung und so weiter. Und ich vergleiche das mal mit den Abstimmungen. Es ist leider fast schon querbeet. Bürger wollen eigentlich keinen Krieg. Die Bürger wollen auch keine Sanktionen. Russland ist vielleicht doch nicht unser Todfeind und so weiter. Wir dürfen uns auch nicht die Nord Stream 2 zertrümmern lassen. Lass uns doch mal ein bisschen abstimmen. Und welches Land in Europa hat die beste Bilanz? Hat den besten Wohlstand, somit die geringste Arbeitslosigkeit. Und wer hat direkte Demokratie? Ich bin echt kein Freund der Schweiz, habe noch ein Verfahren in der Schweiz, ja, in der Hinsicht. Aber ich kann mich neben mich stellen und sagen, da funktioniert direkte Demokratie seit eh und je. Und der Mindeststeuersatz fängt bei 100.000 an, ungefähr. Da wird richtig gewirtschaftet. Da ist richtig Konkurrenz zwischen den Kantonen. Es ist ein verdammt gutes Modell. Und es geht auch digital mit Leichtigkeit umzusetzen. Warum soll ich ständig Leute wählen, die gegen die Interessen der Mehrheit entscheiden und stimmen? Und ich kann es mathematisch, finanzmathematisch nachvollziehen. Das ist ein Friedhof von blödsinnigen Entscheidungen.
Warum, was Sie hier ansprechen, hat natürlich damit zu tun, dass ich die öffentliche Meinung, sag ich mal, stark manipuliere über Medien, die auf meiner Seite sind. Behaupte ich jetzt mal, wie ist es im Finanzsektor? Gibt es unabhängige Medien, bankenunabhängige Medien, die auf dem Finanzsektor unabhängig von Bankhäusern informieren, oder ist das genauso unterwandert?
Also ich sage nur eins, im Finanzwesen und in Finanzjournalien, die leben ja von steigenden Kursen, ja. Die haben also alles Skin in the Game. Das heißt, wie soll denn ich möchte jetzt Kollegen nicht platt machen, wie soll denn der Kopf einer extrem großen Vermögensverwaltung gegen den Markt reden? Der Markt fällt dann vielleicht dadurch. Er hat doch lieber 1% von 200 Milliarden als 1% von 100 Milliarden Vermögensverwaltungssumme. Das heißt, das ist natürlich komplett konfliktiert. Aber das ist ja das Schöne, was ich mir leisten kann. Fuck, ich habe überhaupt keinen Interessenkonflikt. Ich muss das nicht machen, aber ich habe eine ernste Überzeugung. Und deswegen macht es mir sogar Spaß.
Aber wenn Menschen in der Demokratie ihre Wahlentscheidungen nach Informationen sich entscheiden, die Informationen sind alle staatsnah, weil GZ-Medien und Alpha-Journalisten, dann haben wir doch ein Problem.
Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe das auch selbst erlebt, das ist diese Obrigkeitshörigkeit, dass man, hier wird irgendwas bekannt gegeben, es wird nicht hinterfragt, aber die armen Journalisten, die tun mir auch leid. Dieser Mainstream-Journalismus, der ist schon seit so lange auf dem absteigenden Ast. Das heißt, auch die Mittel für gute investigative Recherchen sind nicht unbedingt mehr gegeben. Dadurch gibt es natürlich auch diesen Wirtschaftsjournalismus, der etwas nah an der Wirtschaft ist. Man macht freundliche Artikel, dann kann man das nicht erkennen, dass es Werbung ist, ganz genau. Das ist leider die Realität einer Branche, die schrumpft. Mhm.
Halten Sie die Demokratie, wie wir sie jetzt haben, mit dieser Presse, die wir jetzt haben, die eher Komplize ist, würde ich mal sagen, statt das kritisch zu beugen, halten Sie diese Demokratie für besonders stabil, oder erleben wir jetzt hier den Shutdown der Demokratie?
Nein, es ist überhaupt nicht stabil. Es hat andere Faktoren. Man muss sich, es gibt eine perfekte Korrelation zwischen der Geldmenge, die wahnsinnig steigt, die von sehr smarten, abgewichsten Finanzinvestoren genutzt wird. Und gleichzeitig gibt es einen Politbarometer links-rechts extrem, der steigt proportional zu diesen Finanzmanipulationen und Abenteuern. Ist schon fast ironisch. Und das...
Also diese Umverteilung führt zu Extremismus.
Ja, natürlich. Gini-Koeffizienten beim Vermögen und bei den Einkommen. Der Bürger ist nicht blöd. Ich sag's jetzt mal, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich Leuten in den Arsch krieche oder besonders nett bin. Ich sag's jetzt einfach mal. Sie haben jetzt mit Ihrem Team, das ist übersichtlich, 2/3 des Spiegel-Konzerns im Online-Bereich als Abonnenten. Das ist doch eine Hausnummer. Der Bürger ist nicht so blöd, wie die Politiker es denken.
Lassen Sie uns zum Wort Demut kommen, was ich bei Ihnen gefunden habe, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe. Was bedeutet für Sie Gott?
Wir haben ein bisschen über Wissenschaft gesprochen. Und es ist komplett außer Frage im heutigen Zeitalter. Ich nenne es mal neudeutsch meditieren. Wir generieren sehr gesunde Hormone und auch Glückselemente, wenn wir reflektieren, meditieren, glauben, uns aus dieser Welt mal zurückziehen und uns fühlen, uns an dem Guten orientieren, was auch in uns ist. Für mich ist Glauben A, dringend notwendig, weil ich extrem merkantil geprägt bin.
Was bedeutet das?
Geld verdienen mache ich im Tiefschlaf. Ich habe das in meinem Video gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie einfach das ist. Ich weiß nicht, ob das so geprägt ist oder ob ich auf sowas trainiert bin, aber das mache ich im Tiefschlaf. Und das führt mich doch wieder in Wall Street 3. Das darf ich nicht wiederholen. Also erstmal Stütze. Zweitens auch Stärke. Ich muss nicht immer alles machen. Ja, ich kann mich auch mal führen lassen. Ja, wir sind nicht alleine.
Wer führt Sie denn? Oder anders gefragt, von wem ließen Sie sich denn führen?
Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier sitze, das geht... ist weit entfernt von einer mathematischen Koinzidenz, die wir noch nicht verstehen. Ja, wir reden über mehrfache Sechser im Lottogewinne. Ja, ob das jetzt abgeballert ist, ob das MS ist, ob das, ich glaube, es war so ungefähr von 3000 Leuten der Einzige, der nicht nach Italien, also von Italien nach USA ausgeliefert wurde. Es gibt einfach so wahnsinnige Rechnungen. Ich bin ja ein Mathe-Freak, aber den Rechner darf ich mal wegwerfen, ja? Ich darf ihn mal wegwerfen.
Würden Sie sagen, also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie können gut rechnen, aber das, worum es wirklich geht, das ist unberechenbar?
Ich versuche, habe natürlich echt versucht zu verstehen, warum ich heute glücklicher bin als zum Zenit meiner Macht und meines Vermögens. Und da habe ich auch krasse physische Antworten gefunden. Aber... es hört sich fast schon spooky an. In der Zelle, in der ich saß in Italien, 3 Wochen vor meiner Freilassung, Berufungen verloren auf 4 Instanzen, Europäischer Gerichtshof biegt sich nicht für mich hin, auch amerikanischer Einfluss. Die Deutschen negieren eine Auslieferung nach Deutschland, weil sie den Amerikanern nicht in die Quere kommen. Also so richtig krasse, hoffnungslose Situation. Und 2,5, 3 Wochen vorher bekomme ich nicht nur Botschaften aus diesem kleinen Buch, sondern meine Tochter akzeptiert das, auch Wahrnehmungen. Und ich sage meinen Gefängnisinsassen, ich komme raus. Die meinen, ich bin plemplem. Du hast überhaupt keine Chance. Es ist noch keiner aus Italien, nicht nach Amerika ausgeliefert. Was ist mit dir los? Also das denken die. Also die rollen mit den Augen. Ich meine, jetzt hat er echt einen Schlag bekommen. Weil ich das wahrnehme, schreibe ich 3 Briefe an 2 meiner Juristen und meine Tochter, dass diese Thematik nie mehr in Frage gestellt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich funny shit. Ich hatte keine Chance und wollte sie nutzen. Okay? Und dann kommt an einem besagten, ich glaube, es war ein Freitag, um 17 Uhr der Wärter und bittet mich raus. Und ich bin auf der Straße und habe 5 Anwaltteams. Keine Sau steht da. Ich bin so abgefuckt krank, dass ich noch einen Gehstock habe. Laufe 5-6 Kilometer zum Zug, lass mir von so einem, ja, ich glaube schon, Drogendealer ein Ticket kaufen, bin frei. What the fuck? Und ich soll jetzt erzählen, das hat alles nichts zu bedeuten? Und soll mich irgendwie nicht outen für meinen Glauben und tief dankbar sein? Ich bin eine mathematische Anomalie. Akzeptiere es, es gibt mehr als Mathematik. Das ist für mich nicht leicht zu sagen.
Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie auch darüber öffentlich reden müssen, damit Ihr altes Leben Sie endlich in Ruhe lässt?
Das ist nicht so mein Gedankengang.
Das heißt, Sie haben zum ersten Mal Vertrauen, dass das richtig ist?
Ja, ganz genau.
Ohne zu wissen, was bei rauskommt.
Ja, genau. Ich sag noch, ich gebe ein kleines Beispiel. Ich hatte eine feste Überzeugung, ich nenne das kleine blaue Buch, Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter für die Welt, dass ich das verbreiten soll. Für mich, jeder, der mich kannte früher, komplett unverständlich, unvorstellig. Und hatte nicht das Geld für den Drucker. Das habe ich mir dann geliehen. Und das kleine Buch hat mehr Akzeptanz als ein Buch vom Papst zu Maria. Es reicht weit über 100.000 Menschen. Wir haben Zeugnisse bis zum Umfallen, dass es Leben positiv beeinflusst hat. Das ist keine weltliche Rendite. Und ich rede das erste Mal, dass ich darüber auch mit einem Journalisten etwas länger sprechen darf. Das geht ja gar nicht den Leuten in den Kopf. Ich soll über Finanzen sprechen und Börse. Und auch in dem kleinen Verein haben sich jetzt ganz ungewöhnliche Menschen sortiert. Die sind unerklärlich, wie die zustande gekommen sind. Ja? Maria ist ja auch im Koran stark präsent und Jesus. Da ist sogar einer, der halb muslimisch ist, dabei. Also es ist eine gute Sache, ja. Es ist aber auch Zeit, dass ich mich nicht nur noch um Vermögende kümmere. Ja?
Würden Sie vielleicht sogar sagen, dass das Vermögen auch gleichzeitig ein Unvermögen produziert, weil man von diesen Dingen, die hat man, glaubt man, nicht nötig zu haben? Weil man hat ja in God we trust diesen Dollarnote.
Das ist funny. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass das ist ja wirklich ironisch. Das muss man wirklich so sehen. Ich weniger, aber es ist eine ganz klare, fette Ader, Meister des Universums. Das ist so eine Ironie. Das ist stark verbreitet, ob das ist aber auch schon einer, der einen besseren Wagen fährt als der andere teilweise. Diese unsägliche Eitelkeit und Identifikation mit Objekten, ja. Wir sind nicht so richtig raus auf dem Sandkastenspielalter gekommen. Ja.
Würden Sie sich als einen spirituellen Menschen bezeichnen? Also, oder waren Sie das immer schon, aber Sie haben jetzt erst den Mut, darüber zu reden? Weil in der Finanzwelt macht man sich mit so etwas ja schnell lächerlich.
Ja, das ist hochinteressant. In der Finanzwelt gibt es einen Riesenbereich, der heißt Behavioral Finance. Das ist so die zweite Dimension nach dem Zahlenwerk. Zum Beispiel in der Corona-Krise gab es auf einmal so eine Abweichung zwischen der Geldmenge und den Börsen. Die Abweichung war 4,73%. Die Börsen hätten 4,5 steigen müssen, aber sind abgewichen nach unten. Und da habe ich gesagt, weißt du was, schmeiß mal die Spreadsheets weg. Schmeiß die weg, was ist hier los? Und da haben wir ganz anders gedacht, recherchiert und wir waren ziemlich short. Und unsere Kunden sind mit schon nahezu absurden Gewinnen aus diesem Sturz rausgekommen. Also das vermischt sich schon spirituell. Da dürfen wir einfach mal ehrlich sein, ja, zueinander und nur zu uns. Vielleicht haben wir eine Seele, ja.
Wenn Sie morgens aufstehen und in den Spiegel gucken, womit motivieren Sie sich denn eigentlich? Also gibt es irgendein Ziel, was Sie erreichen wollen?
Also wie gesagt, es ist sicherlich nicht Vermögen, ja. Aber es ist Verbreitung dieser Botschaften. Und ich habe mir das, also überlege mir das sehr krass zurzeit. Ich möchte auch, ich habe an so Konzepten gearbeitet wie Schulen, klar, das ist nichts Neues für mich, in ärmsten Regionen. Auch ein bisschen mit Haft, aber auch mit Jugendhaft. Ich habe 3 Mentees. Und jetzt ist was entstanden. Dann hatte ich an so einem Konzept gearbeitet, ein Kind, ein Mentor, vielleicht für Kinder aus Pflegeheimen. Und aktuell, und das bleibt, das sitzt so derartig fest, das wünsche ich mir mehr als alles andere, Waisenhäuser, die nicht nur irgendwie die Dinger so dulden, ja, Verpflegung, Wissensschule und so weiter. Warum nicht Waisenhäuser mit enormer Liebe, in denen die Kinder privilegiert sind? Top-Ausbildung. Ah, interessante Perspektiven. Humane Werte. Ich sage jetzt nicht bewusst, weil es ist nicht unbedingt auf Europa beschränkt. Humane Werte. Umdenken. Warum dürfen die denn nicht elitär sein? Warum müssen sie denn immer aus teils sehr guten Familien kommen oder fast schon aus verstörten Familien, wo die Kids was rocken, weil sie schon ganz schön traumatisiert sind? Wie ist es denn mal damit, ja? Das ist ganz frisch.
Ist die Zeit reif für eine spirituelle Globalisierung?
Kann ich nicht beantworten, aber sie ist, dass mehr Konsum, mehr Status nicht die Lösung ist, nicht die einzige Lösung ist. Wachstum ist inhärent auch nicht schlecht. Dass wir wie Zombies durch die Welt laufen, uns nicht fühlen, nicht lieben, nicht so leicht helfen, fast schon duckmäuserig, ängstlich. Also wir könnten schon einen besseren Planeten haben. Antwort ist ja.
Was würden Sie Ihren Kindern über dieses Format sagen, was Sie sich nicht bisher getraut haben, Ihnen direkt zu sagen?
Meine Tochter ist im Bild. Mein Sohn ist noch stark in dieser Unternehmer-Sache drin und das soll sie auch leben. Und ich mache meinen Kindern nicht vor, was sie oder nicht oder was sie zu machen haben. Das heißt, die sind auch anders. Die Kinder sind nicht nur die Produkte der Eltern. Ja? Die Eltern haben immer diese bescheuerte Idee, dass da alles Gute von ihnen kommt. Wenn sie ein bisschen abfacken, dann sind es irgendwelche Onkels oder Großeltern.
Also, der Einfluss.
Ja, ist wirklich doof, ja. Ich sage das liebevoll. Meine Tochter versteht sehr genau meinen Glauben. Mein Sohn macht aber auch humanitäre Sachen von sich aus. Der ist nicht dazu gezwungen. Das ist teilweise in Tierheimen als engagierter Jungunternehmer. Und vielleicht kommen Sie ja mal mit in eines der Waisenhäuser, die Welt noch nicht gesehen hat. Wir drehen vielleicht das im Namen Gottes das ganze Konzept mal um. Darf man. Gibt kein Gesetz dagegen. Und es hat mich so angewurmt, wie ich damit gearbeitet hatte, mit diesem Thema. Und ich habe krankhaft gesucht im Internet, ich bin echt ziemlich schnell, nach Waisenkinder, die viel erreicht haben oder viel bewegt haben. Und nach fast einer Stunde Search landete ich irgendwo auf so einer esoterischen Waisenhausseite in Österreich. Und ich suche in 5 oder 6 Sprachen simultan. Was ist denn hier los? Drehen wir mal die Pyramide um. Das Waisenhaus muss nicht schlecht sein. Es kann hervorragend sein.
Was Sie ansprechen, ist ja ein Infragestellen der Macht. Sie sprechen auf Ihrem Instagram-Kanal, jetzt habe ich viele politische Botschaften gelesen, auch, dass Sie sagen, ja, wenn, was wir im Moment erleben, wenn das nicht ein Tiefenstaat ist. Was verstehen Sie darunter?
Also Tiefenstaat, Deep State aus dem Englischen, den haben wir eigentlich, also wer das eine Verschwörungstheorie nennt, der müsste wirklich nochmal einen Grundkurs in Wirtschaft machen und Statistik. Also das ist so offensichtlich richtig und kann sich gerne noch ein paar Videos von mir anschauen. Wer es das nicht glaubt, ist also wirklich der komplette Zombie.
Würden Sie sagen, Tiefenstaat bedeutet einfach, dass man besser connected ist als der Rest?
Nein, Tiefenstaat bedeutet, dass die Eliten, es gibt ja auch sowas, ist ja schon fast so ein Idiot, Jumbo Shrimp, militärische Intelligenz und so weiter, das ist ein Oxymoron. Also Politelite, den Begriff kann es gar nicht geben, aber es gibt eine Politelite. Es gibt eine Finanzelite, es gibt eine Hightech-Elite, es gibt eine militär-industrielle Elite, es gibt eine Pharma-Elite und diese Zwischenspiele, diese Zwischenräume werden stark besetzt und who gives a shit about the citizen?
Und das heißt, untereinander ist es keine homogene Gruppe, aber man ist sich dahingehend einig, dass man an der Spitze der Pyramide bleiben möchte.
Ja, natürlich. Und die gibt keiner gerne ab. Also schwerlich. Wer gibt denn schon gerne sein Vermögen ab? Auch die großen Spender, die geben die ja wissentlich nach ihrem Tod ab. Damit können sie nach ihrem Tod können sie damit auch nicht viel anfangen. Aber in der Zeit, in der sie sehr aktiv sind, sitzen sie schon gerne auf ihrem Geld und ihren Möglichkeiten, ja.
Wofür hat diese Elite, die auch immer sehr reich ist, weil Reichtum schützt die auch, wovor hat die eigentlich Angst?
Veränderung ihrer Vermögensgegenstände. Also bei mir war es auch irgendwie meine schlimmste Angst war, arm zu werden oder im Knast zu landen. Und beides ist, also relativ arm, sage ich, ist
also auch Einfluss zu verlieren.
Nee, also ich bin da wirklich anders, also wirklich anders. Also die, ich sag ja, die karitativen Sachen, die ich gemacht habe, die waren niemals anmaßend. Ja, also das, ich
war es ein Spiel mit sich selbst?
Nee, also pass auf, das hat einen ganz anderen Beweggrund. Wenn du vernünftiger Monat 10, 20 Millionen verdienst, irgendwie musst du auch mal zu dir ehrlich sein, was ist das? Was macht das jetzt wirklich Sinn? Und ich habe sogar gebetet, dass in einer der Medizin-Biotech-Unternehmen, die ich finanziert hatte lange Zeit, dass die Erfolg hat. Ich habe echt darüber gebetet, Gott, mach mein Leben sinnvoll. Das funktioniert. Und vielleicht ist die nächste Stufe, dass 50 Millionen Menschen, die Weißfleckenkrankheit haben, nicht mehr diese Schmach haben, dass sie verstört sind. Oder 300 Millionen Krebskranke, Hautkrebskranke. Also ich bin im Sinn angekommen, etwas mehr als früher. Früher war es Lebensintensität. Mhm. Aber ich kann doch Lebensintensität machen. Ich kann auch sehr ehrgeizig sein. Aber es ist super, wenn es Sinn ergibt. Das war früher nicht so sinnvoll.
Sind wir zu viele Menschen auf diesem Planeten?
Blödsinn. Also Blödsinn. Also erstmal, wenn wir mit diesem Planeten sorgfältig, gewissenhaft umgehen.
Also keinen Krieg gegen ihn führen.
Ja, ganz genau. Dann gibt es rechnerische Modelle, die ziemlich überzeugend sind, dass sogar 50 Milliarden hier leben könnten. Wir müssen aber mit unserer Umwelt sorgfältig umgehen. Wir können nicht so eine Wegwerfgesellschaft machen. Ja? Da ist sehr viel Potenzial nach oben. Von der Bevölkerungszahl, ich weiß nicht, welche Mathematikkurse die genommen haben, aber es ist doch, man kann sich doch auch Länder und Regionen anschauen, die sich relativ gut verpflegen mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Es geht auch um, welche Agrarprodukte nutze ich, welcher Input ist notwendig. Muss ich jetzt Avocado machen mit diesem oder Zitronen, ja? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die viel mehr bringen? Also das ist jetzt nicht so schwierig. Nee.
Ich glaube nicht, dass Sie jemand sind, der das Wort Neid fühlen kann. Würden Sie das bestätigen?
100%. Ich habe noch nie Neid gefühlt.
Gier kennen Sie schon?
Ja. Klar.
Mehr. Können Sie Gier beschreiben? Was ist Gier?
Gier ist
Ist das schwer, Gier loszuwerden?
Nein, ja, pass auf, ich versuch's mal so richtig, richtig primitiv, banal zu beschreiben. Es sind sehr viele Sachen auf dem Tisch und die könnten alle gut schmecken. Und du ziehst dir so viel rein, eigentlich wirst du fast schon krank dabei, ja? Und musst irgendwann kotzen gehen, ja? Also das ist die Gier. Ich habe früher auch so einen Selbstwitz gemacht, stand auf meiner Terrasse und da waren irgendwelche Gäste und gesagt, ja, wie geht's dir? Und da sag ich, und schaut dich die ganz ironisch an und sagt, geht dir da hinten und da, das wird mir alles gehören eines Tages. Das ist Gier. Ja. Aber es war schon ironisch gemeint. Aber na klar, also was heißt Gier? Das heißt, das Gier ist sich mit dem Nehmen so enorm zu beschäftigen und dann zu meinen, dass man dadurch glücklich wird. Ist das andere denn geben?
Viele Menschen fangen an, ihr Leben durch einen Schicksalsschlag zu ändern, wenn sie angezählt wurden und der Arzt sagt, na, ich gebe Ihnen vielleicht noch ein halbes Jahr. Sie haben Ihr Leben geändert und sind dabei, Ihr Leben zu ändern. Was war denn bei Ihnen der Schicksalsschlag? Der Aufwachmoment, zu dem Sie gezwungen wurden. Das kam ja nicht freiwillig.
Jein. Also es hat mich wirklich keiner gezwungen, mein Leben zu verändern. Das wäre anders gewesen, wenn ich bankrottiert wäre, ja. Aber ich hatte im Jahr 2007 laut Gerichtsakten noch 125 profitable Firmen.
Ja. Hatten Sie den Überblick noch?
Ja, definitiv. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeder einzeln bewerte, aber es war damals unvorstellbar, dass da nichts verdient wird. Was ist denn hier los? Ich kann auch eine Bilanz in 60 Sekunden lesen, für die jemand normalerweise eine Stunde braucht. Also ich mach das so. Das ist austrainiert. Aber so what?
Würden Sie sagen, bei Ihnen hat ein ehrlicher Sinneswandel stattgefunden, der aber noch nicht abgeschlossen ist?
Wir sind nie abgeschlossen. Wir können Rückfälle erleiden, wir können es weiterentwickeln, es gibt externe Faktoren. Ich finde es hyperabenteuerlich, für mich ist vieles noch Neuland. Es ist für mich die Welt, in der ich jetzt lebe, die ist maximal 13 Jahre alt.
Wenn Sie sich aus der jetzigen Position betrachten vor 25 Jahren, ja. Wie würden Sie sich da, was würden Sie da sehen?
Absolut besessener, durchgeknallter Typ. Ja, also wie so ein Pitbull mit einem ordentlichen Schuss IQ.
Gab es damals Menschen, die an Sie versucht haben, ranzukommen, Ihnen das zu sagen?
Ja, es gab das. Tatsächlich bekam dann ein Buch geschenkt. Der Mönch, der sein Ferrari verschenkte. Das ist mir ja passiert 2010.
Aber hätten Sie damals das verstehen können?
Ich habe das doch 2010 verstanden. Mir gab ein Freiheitskämpfer oder man könnte sagen Terrorist, jemals, ob man Engländer ist oder Ire, dieses Buch. Da gab es aber schon Vorphasen. Es wurden Samen gesetzt. Die sind nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ja? Externe Events waren nicht wirtschaftlich. Es war eher, dass sich die Wertigkeit der Familie und der Kinder und der der Seelenverwandten nicht richtig validiert hatte. Das war eher das Thema. Das Wirtschaftliche überhaupt nicht. Und da und dann diese Elemente fließen auch irgendwann mal zusammen. Ja? Und dann auf einmal hast du, oh wow. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Lebensintensität und Erfolg.
Auf einer anderen Ebene.
Ja, ja.
Welche Personen mit ihrem neuen Leben, nenne ich mal, waren diejenigen, die für Sie am prägendsten waren, wo Sie gesagt haben, der kommt aus einer ganz anderen Richtung, aber das berührt mich?
Das war beeindruckend für mich, also mega relevant, das war im Knast, kam das richtig durch, Nelson Mandela und Mutter Teresa.
Was haben die beiden Menschen mit Ihnen zu tun, dass Sie sagen, da fühlen Sie sich verbunden?
29 Jahre Knast mit Nelson Mandela und der Mann ist voll Sinn und Verantwortung und Liebe für sein Land. Mutter Teresa, eine einfache Frau, die so wunderbare Zitate weise Zitate gebracht hat. Ja, ich möchte es gar nicht romantisieren, die auch Tag und Nacht mit Behörden zu kämpfen hatte und im Leben stand. Schwer kritisiert wird auch und so weiter, ist mir vollkommen egal. Ich darf diese Menschen auch mal so vielleicht wahrnehmen, ja, wie sie auf mich wirken. Einfach mal Kopfrechner weg.
Warum sind Sie denn eigentlich als Florian Homm auf die Welt gekommen? War das selbst gewählt, dieses Spiel?
Darf ich echt nicht überschätzen. Oh, warum bin ich auf die Welt gekommen?
Nee. Hätten die auch so was anderes auf die Welt kommen können?
Ja, das darf man reflektieren. Also was wirklich das super Affengeil am Knast war, das relativiert alle Probleme, wenn die Aussicht, dass sie nicht im Knast sterben, weit weniger als 0,1% sind.
Das heißt, sie lernen Freiheit vollkommen anders zu schätzen.
Nein, es ist nicht nur die Freiheit definitiv, aber was ganz anderes. Wenn ich jetzt Menschen sehe, die sich sagen, oh, mein Auto ist kaputt, ich muss mir einen neuen BMW kaufen, aber ich muss dafür einen Kredit aufnehmen. Also die Relativität der Problemchen, sage ich. Und das in so einem tiefen, horrorhaften, hoffnungslosen Loch. Und da macht man auch komischerweise noch das Beste draus. Und wenn man die Löwenzähne im Gefängnishof jeden Auslauf zählt, ist schon... Irgendwas macht man. Es ist eine wahnsinnig schöne Welt und eine super Lebensfreude. Das hat auch viel mit sich nicht so ernst zu nehmen zu tun und dankbar zu sein. Aber ich hätte doch wie ein ganz, ganz horrorhaft leben können. Statistisch. Und jetzt machen wir uns einen Kopf in Deutschland. Ich habe wirklich viel Zeit in Ländern verbracht, in dem ein Hartz-IV-Empfänger Mittelschicht wäre. Also absolut privilegiert.
Trotzdem ist das nicht erstrebenswert, auf Hartz-IV-Niveau zu leben.
Es ist nicht erstrebenswert.
Wir haben in Deutschland eine sehr merkwürdige Verteilung von Vermögen.
Wir haben eine Gini-Koeffizienten bei der Verteilung von Vermögen auf dem Niveau von einer Bananenrepublik wie El Salvador.
Wie grüßen Sie das?
Ich gebe erstmal die wirtschaftliche Antwort. Die wirtschaftliche Antwort darauf ist, wenn Eliten die Eliten von oben mehr potenzieren im Vermögen und die Bedürftigen von unten nach hoch kommen und so weiter und die Mittelschicht dadurch erodiert, ist das fatal. Das ist eine wirklich gespaltene Gesellschaft. Also rein wirtschaftlich, Wachstum, Systemstabilität, Demokratie und so weiter ist das schlecht. Ich bin kein Moralphilosoph. Den anderen Teil lasse ich mal da stehen. Tendenziell finde ich es auch moralisch definitiv nicht erstrebenswert.
Haben Sie persönlich empfinden Sie eine Verpflichtung zu Deutschland als Heimat? Verbinden Sie was mit dem Wort Heimat?
Also ich war lange Zeit Finanznomade, weit über 100 Länder besucht und in etlichen Kontinenten Zeit verbracht, gelebt. Die Sprache ist eigen, ist eine tolle Sprache.
Das ist Ihre Muttersprache.
Vielleicht fühle ich da mehr als in den anderen fünf.
Das ist die erste Sprache, die Sie schon gehört haben, da waren Sie noch im Mutterleib.
Ich bin Wortschmied, ja. Ich spüre die Sprache stark. Das ist eine sprachliche Heimat. Und in den Wiesen und den Bächen, die ich kenne als Kind, ist auch Heimat.
Hat der Mensch ein Recht auf Heimat?
Ich glaube, der Mensch hat ein Recht auf Würde. Und das ist, Würde heißt, vielleicht ganz primitiv ein Dach über den Kopf, ausreichend zum Futtern und Freiheit. Das wäre schön.
Gibt es irgendjemanden, bei dem Sie sich unbedingt noch entschuldigen wollen?
Ich habe das ungefähr Ich versuch's zu zählen. 7-mal gemacht. Weil ich so ein Kampfschwein war. A. Und natürlich auch im Privaten so eine Art Wildsau, moralisch. Das habe ich gemacht, das habe ich echt gemacht. Es steht doch eine größere Entschuldigung an.
Ist das im Familienkreis?
Definitiv. Mhm.
Was war der größte Fehler, den Sie in Ihrem Leben begangen haben?
Das ist ein Gesamtfehler. Absolute mathematische und digitale Kaltschnäuzigkeit. Eiskalt. Null Gefühl.
Wann haben Sie zu Ihrem Gefühl dahingehend zurückgefunden, dass Sie, ich sag mal, das von den Eltern abtrainierte Gefühl wieder zugelassen haben?
Wir machen einen konzentrischen Kreis gerade. Zeit, Entschleunigung. Nicht mehr 100 Stunden Wochen. Wandern, mit Menschen reden, einfach nichts tun.
Exil. Herr Florian Homm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und habe eine allerletzte Frage an Sie. Welchen Rat geben Sie sich eigentlich selber für die nächsten 5 Jahre?
Geh jetzt diesen Weg konsequent weiter. Und vertrau auf Gott.
Herr Homm, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich hier sein konnte und darf.